das Jazzgespräch.
Servus Dieter und servus unseren Hörerinnen und Hörern zum neuen Jazzgespräch.
Servus Stefan und auch von mir ein herzliches Hallo an euch alle da draußen. Schöner Tag draußen, schönes Gespräch, schönes Thema heute.
Ja, ich glaube auch, heute reden wir nicht vordringlich über Musik, sondern über Kunst.
Ja.
Tun wir das?
Das tun
schon,
wir,
oder?
Ja, und es ist irgendwo, wenn man Kunst und Platten quasi sich auf der Zunge zergehen lässt, dann glaube ich, dann kann man schon fast erraten, um welche Plattenkunst es heute geht.
Ja, bevor du was sagst, ich hätte gern von dir, dass du mir die Augen zumachst.
Oje.
Ja, und jetzt denke spontan an etwas, was ich sage, und du sagst mir dann die erste Assoziation dazu. Blue Note Covers.
Die erste Assoziation. Schön.
Okay, gut.
Nicht besonders intellektuell, aber ehrlich.
Also kein besonderer Stil, der dir gerade einfällt.
Stil?
Ja.
Boah, wie viel Zeit hätte ich jetzt, um eine Antwort zu geben? Ich habe dann über das nämlich natürlich auch nachgedacht und mir ist das Wort Gesamtkunstwerk eingefallen im Zusammenhang mit Blue Note.
Gut, also ihr wisst es schon, worum es heute geht. Man sieht es ja auch immer im Titel vom Jazzgespräch heute. Haben wir uns gedacht, reden wir mal über die Covergestaltung der Blue Note Records. Wir wollen nicht über die Geschichte von Blue Note Records sprechen. Das kann, weiß, glaube ich, eh schon so ziemlich jeder. Und wenn es da noch Lücken gibt, ist es im Internet einfach nachzulesen. Also wir reden heute nicht über die beiden Besitzer und Eigentümer von Blue Note, sondern wir reden über, ich glaube, denjenigen, der maßgeblich zur Covergestaltung beigetragen hat. Ich glaube, er hat ungefähr um die 500 Covers gestaltet für Blue Note, nämlich einen gewissen Reed Miles.
Ich würde sagen, wir reden zu 90% über den Reed Miles, weil es gab auch noch ein paar andere Künstler, die sich in den Jahrzehnten meistens danach verewigt haben. Aber auch ich bin drauf gekommen bei meinen Lieblingscovers. Es handelt sich um zu 80%, vielleicht sogar 90% um Cover, die der Reed Miles gemacht hat.
Ja, auch vorweg mit der Playlist wird es heute ein bisschen schwierig werden. Und nachdem es ein bisschen schwierig ist, lassen wir es lieber gleich. Es gibt zu dieser Sendung keine Playlist, also falls ihr eine sucht, werdet ihr nicht fündig werden, erst beim nächsten Mal wieder.
Schaut, mir war dafür dazu eingefallen.
Okay, na vielleicht kommen wir ja am Ende dieser Sendung zum Schluss, dass wir trotzdem eine machen. Die Arbeit liegt natürlich dann wieder bei mir.
Ja.
Ja, okay.
Gut. Du, vielleicht, Stefan, sollte man zumindest in einem Nebensatz für alle, die jetzt keine Ahnung haben, was Blue Note ist, dazu sagen, die von dir genannten beiden Eigentümer sind der Alfred Lion und der Francis Wolf oder Wolf. Das sind nämlich zwei Deutsche, ich glaube jüdischen Ursprungs, die in der Nazizeit geflüchtet sind und dürften sehr sympathische Kerle gewesen sein. Stichwort Gesamtkunstwerk. Blue Note ist eben nicht nur berühmt und bekannt geworden durch geniale Covers, sondern auch dadurch, dass sie exorbitant gute Bedingungen geboten haben für ihre Künstler. Die durften proben und mussten nicht gleich sozusagen ins kalte Wasser springen. Sie waren sehr kreativ, es dürfte eine tolle Stimmung bei den Aufnahmen geherrscht haben. Und sie haben einen Großteil der klassischen Aufnahmen mit dem genialen Toningenieur Rudi van Gelder gemacht. Also da hat echt alles gepasst. Und schon auf der Ebene waren sie vielleicht sogar das wichtigste Jazz-Label oder zumindest das eine Signatur im Jazz. Und dann haben sie obendrein auch noch mit Abstand wahrscheinlich die schönsten Covers gemacht, die für sich so wertig sind, dass man daraus ein eigenes Jazzgespräch machen kann.
Vielleicht eine Korrektur meinerseits. Ich habe gesagt, wir reden heute nicht über die beiden Eigentümer. Eigentlich müssen wir das schon ein bisschen, weil der Francis Wolf war ja derjenige, der die meisten Fotos beigesteuert hat zu den Covern. Das ist zum einen und zum zweiten. Ich glaube, was Blue Note deswegen so erfolgreich gemacht hat und so legendär, war ja, dass sie das Cover tatsächlich für Marketingzwecke eingesetzt haben. Weil in der Zeit der Shellacs bis Anfang der 50er Jahre gab es eigentlich keine Cover. Ne? Es gab nur meist braune Hüllen, in denen die Shellacs verpackt waren. Und erst mit der 12-Inch-Vinylplatte ist eigentlich auch das Cover interessant geworden.
Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass all denen, die uns jetzt entgegnen, na Gott, Plattencovers sind prinzipiell immer ein Kunstwerk und können für Marketingzwecke genutzt werden. Natürlich, aber diejenigen, die das wirklich fast professionell betrieben haben, bereits in den 40er, 50er Jahren, waren eben genau die beiden Blue Note Gründer, die da wirklich auch erkannt haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass für die Musik eben auch optisch geworben werden kann.
Genau. Ja, ich habe mir diesem Thema so genähert, dass ich für mich erkannt habe, dass es verschiedene nein, nicht Stilrichtungen, aber so verschiedene Kategorien gab von Blue Note Covers. Und ich glaube, zu Beginn war vor allem einmal das Foto des Session- oder Bandleaders an erster Stelle am Cover, meistens eher großformatig, also meistens hat man nur das Gesicht gesehen am Anfang. Und es waren Schwarz-Weiß-Fotos, aber die Covers waren nicht schwarz-weiß, sondern sie waren monochrom. Also wie als würde man Farbfilter drüber legen. Und das ist auch das, was mir als erstes in den Kopf käme, wenn ich jetzt über Blue Note Cover rede.
Ich gebe dir recht. Ich würde es vielleicht insofern noch ein bisschen differenzieren, dass ich sagen würde, dieser monochrome Aspekt oder der Aspekt der Simplifizierung ist etwas, was sich eigentlich durchgehend durch die Geschichte von Blue Note bis in die 2000er Jahre, dazu gesagt sei, dass es gibt eine klassische Blue Note Periode, ich würde die mal verorten, obwohl sie früher gegründet wurden, aber ich sage mal so Anfang der 50er bis 65, da haben sich die beiden Gründer zurückgezogen und dann gab es diverseste Weiterverkäufe und ein Revival von Blue Note eigentlich erst wieder Mitte der 80er Jahre und seitdem geht es bis heute weiter. Und eigentlich ist mit diesem Prinzip immer treu geblieben, auch wenn die Cover später bunter wurden. Aber die Dinge auf das Mindestmaß zu reduzieren und damit eine ganz klare Bildsprache rüberzubringen, das hat sich eigentlich durchgezogen.
Genau, ja. So eines vielleicht, ich darf jetzt gleich vielleicht ein Cover nennen, ja. Eines so für mich absolut typische Cover ist Blue Train von John Coltrane. Und man sieht hier nur das Gesicht vom John Coltrane, das Instrument ist nur angedeutet. Und das Blau, das da verwendet wurde, das zieht sich ja durch viele Covers durch. Also Blue und Blau, das passt auch irgendwie zusammen. Also es war schon eine der Hauptfarben, würde ich mal sagen, obwohl es natürlich auch viele andere Farben dann verwendet wurde im Laufe der Zeit.
Dann darf ich mich gleich anschließen. Es ist nicht ganz ohne Ironie, dass mein lieber Stefan sozusagen quasi einen Blue Note Standard mit seinem geliebten John Coltrane quasi beispielhaft verbrämt hat. Jetzt muss ich natürlich kontern und werde ein weiteres archetypisches Blue Note Cover anhand meines geliebten Miles Davis präsentieren. Der hat, übrigens interessant, beide haben, glaube ich, wirklich nur einen, zumindest einen namhaften Rekord gemacht. Das war eben beim John Coltrane Blue Train und beim Miles Davis war es Miles Davis Volume 1 and 2. Aus dem Jahr 1952, 53, 54 sind diese Sessions entstanden und dann rausgekommen. Das war wiederum dieses charakteristische, eigentlich eher in mehrere Blöcke geteilte, in diesem Fall sind es zwei Blöcke oder wenn man will, drei Blöcke. Der obere Block ist im Falle von Miles Davis Volume 1 and 2 fast ganz weiß. In der Mitte ist die Schrift und unten ist ein Foto. Das war so die zweite ikonische Darstellungsweise, so wie ich das wahrnehmen würde, neben diesem oft ins Blaue gehenden, gesamthaften Darstellen eines meistens Künstlerkopfes, gab es dann eben dieses mit Blöcken, mit Quadraten arbeitende Element.
Wobei auf Volume 1 und 2, ich weiß es, ich habe es jetzt schon im Kopf, aber was auf den Fotos genau zu sehen ist, habe ich vergessen.
Du siehst im Wesentlichen eine Session-Geschichte. Im Vordergrund ist der Miles Davis, im Hintergrund ist ein anderer Bläser. Ich habe es auch nur klein vor mir. Also das ist echt während der Session aufgenommen worden. Und ich bin relativ sicher, ich habe es jetzt auch nicht vor mir, aber das ist wahrscheinlich auch eine Aufnahme gewesen vom Kollegen Wolf.
Aber es sind mehrere Musiker drauf, ne?
Da sind mehrere Musiker drauf.
Ja, das ist eigentlich eine absolute Ausnahme für die Blue Note Covers. Ja, weil ja, das stimmt, ja. Es ist meistens ist nur der Bandleader zu sehen, mhm. Ebenso wie ich es beschrieben habe. Und vielleicht noch anschließend zu meinem Beispiel noch ein Cover, das sehr ähnlich ist zu dem Coltrane Cover, nämlich Sonny Rollins Volume 2. Das ist, glaube ich, fast im gleichen Blau konzipiert. Und da sieht man eben den Rollins mit seinem Instrument, also auch in dem Fall das Saxophon. Im Übrigen, da bin ich auch jetzt drauf gekommen, dieses Sonny Rollins Cover, das ist sicher vor dir, oder? Im Kopf.
Im Kopf habe ich es vor mir,
ja. Es wurde kopiert, ja, von Joe Jackson. Body and Soul, ja. Es schaut genauso aus wie das Sonny Rollins. Mir war das bisher nicht bewusst.
Ja.
Aber diese Hervorhebung des Bandleaders, das zieht sich eigentlich lange Zeit durch. Oft ist es dann auch nur ein Ausschnitt aus dem Gesicht. Mhm. Und es ist nicht immer das Instrument zu sehen. Es ist in den frühen Jahren ist es oft Zigarette, ist mir aufgefallen.
Ganz oft eine Zigarette, ja.
Gell? Ist da ja. aufgefallen. Das ja, ist ja. ganz lustig. Ja.
Na, wie überhaupt? Ich meine, Zigaretten stehen ja bis heute auch für eine gewisse Art von Lebensstil. Ich meine, mit der Erfahrung der letzten Jahrzehnte wissen wir ja auch, ein bisschen hat es auch was damit zu tun, dass man eigentlich sehr leichtfertig mit seinem Leben umgeht. Da fällt mir gleich der Humphrey Bogart ein, der ja dann wirklich auch, glaube ich, an Lungenkrebs gestorben ist. Das drückt was aus. Diese lässige, am Rande der Existenz, fast ein bisschen sozusagen den Wert des Lebens zwar schätzend, aber ihn nicht so ernst nehmend, sondern auch ein bisschen damit spielend, wie auch insgesamt gesehen auch Mode eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, bei, wie soll ich
später
sagen,
dann, ja,
bei der Konzeption von Blue Note. Auch die Künstler sind ja, wenn man sie nicht gerade nur, wie du gesagt hast, in Großaufnahme sieht, sondern in etwas ein bisschen körperfüllender, sind ja alle wie die Dressman präsentiert. Die Dressman,
ja, in der Regel ja.
Button-Down-Knöpfe am Hemd, am selbstverständlich geschlossenen mit Krawatte.
Mit Krawatte meistens, ja. Aber eins fällt mir noch ein zu dem Miles Davis Cover, das du gesagt hast, weil dort ist ja nicht das Foto im Mittelpunkt, sondern eigentlich das Flächige. In dem Fall ist es das Weiß, ja. Mhm. Mir fällt nur ein Cover ein aus diesen frühen Jahren und das für mich eigentlich total der Zeit voraus ist, sehr ähnlich, wo man eigentlich nur mit einer Farbe gearbeitet wird und das Foto ist zwar da, aber es tritt in den Hintergrund, weil es viel kleiner ist. Und du kennst das Cover sehr, sehr gut. Das ist Thelonious Monk.
Ja.
Genius of Modern Music, Volume 1 and 2.
Ja, ja.
Das sind eigentlich gigantisch tolle Covers, die zwei. Das eine in Orange, das andere in Rot. Mhm. Und auch mit die Schrift, die verwendet wird und der Schriftgrad, das ist außergewöhnlich. Aus meiner Sicht.
Absolut. Ich habe auch beim Durchblättern des Buches, das glaube ich für uns beide also ein bisschen eine Referenz für die heutige Sendung ist, The Cover Art of Blue Note Records, The Collection von Graham Marsh und Glyn Kellingham. Ich hoffe, du strafst mich jetzt nicht Lügen. Genau, das war doch eine sehr starke Referenz für die heutige Geschichte. Das ist ein tolles Buch, wo wirklich ein Kompendium von einem Gutteil der wichtigsten Covers. Und wenn man das so durchblättert, ich glaube, es ist mir ähnlich gegangen, wie du es jetzt beschreibst, ich habe mir gedacht, nicht nur, dass das Ganze ästhetisch extrem hochwertig ist und einfach schön zum Anschauen ist, es ist avantgardistisch in mehrerer Hinsicht. Sie haben eigentlich über die Zeit, das war damals auch eine künstlerisch sehr, sehr spannende Zeit, so die 40er bis sagen wir mal 70er Jahre, da hat sich ja extrem viel getan. Und sie sind tatsächlichen Sinne auch optisch sehr avantgardistisch gewesen. Sie haben viel von dem weggenommen, was in der bildenden Kunst von Bedeutung war. Diese zusehende Abstraktion, dieses Spielen auch mit optischen Signalen und mit schriftlichen Signalen. Schrift ist ein ganz wichtiger Punkt, also für diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen. Ich bin selber ja journalistisch tätig und da ist das Wort Schrifttyp immer mal eine wichtige Sache. Vom Prinzip gibt es da die Serifenschriften und die Nicht-Serifenschriften, unterscheiden sich dadurch, dass die Serifenschriften immer noch so ein Strichel dazu haben. Und auch das hat eine große Bedeutung bei der Gestaltung der Covers gehabt, speziell der Kollege Reed Miles hat sich da offensichtlich viel angetan, ist selber Designer gewesen, also der hat ganz sicher bewusst das auch eingesetzt und hat da wirklich auch mit den mit der Sprache, der Schrift gearbeitet, auf eine sehr spannende Art und Weise.
Das ist richtig, ja. Was mir dann aufgefallen ist, wenn wir mal von den großflächigen Fotos gesprochen und von den Gesichtern, die da abgebildet wurden, die ja meistens eher so nachdenklich und ernst waren. Ne? Also man hat kaum irgendeinen lachenden Musiker am Cover gesehen. Passt ja auch nicht.
Manchmal sogar angefressen.
Ja, angefressen sogar. So könnte man es sogar sagen. Ja. Aber in den 60er Jahren ist man dann vermehrt davon weg und hat eher so den ganzen Musiker abgebildet. Ja. Und da ist jetzt der Musiker, der meistens vor einem Hintergrund inszeniert ist. Ja. Ich habe da ein paar Beispiele. Andrew Hill zum Beispiel, Judgment. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Natürlich kenne ich.
Ja, du kennst das. Ja.
Ich habe sie nicht zu Hause.
Alles, ja.
Dann, unsympathisch, ja.
Ein tolles Cover, dieses vom Herbie Hancock, Inventions and Dimensions, wo er da in Manhattan auf der Straße steht.
Ja. Eines meiner Lieblingscovers.
Absolut, ja. Das ist ein tolles Cover.
Von optischer Erscheinung. Das ist so auch wieder so monochrom gehalten. Die vorherrschenden Farben sind so ein graubraun im Hintergrund und vorne strahlende Gelbtöne. Und er steht steht im Gegenlicht, aber trotzdem gut erkennbar. Irrsinnig schönes Cover, ja. Ja.
So ist es, ja. Ist mir aufgefallen, weil ich ja die Platte vor kurzem erst gekauft habe, Dexter Gordon, One Flight Up. Ja. Da ist der Dexter Gordon eigentlich sehr klein drauf und das Wichtige ist eigentlich dieses Haus da im Hintergrund. Eines der wenigeren Schwarz-Weiß-Covers. Ja. Also da ist überhaupt keine Farbe.
Vielleicht darf man da gleich was dazu sagen. Dexter Gordon, da sieht man, dass ich sage mal generell, dass die Blue Note-Partie, ohne da jetzt einzelne Leute rausheben zu können, weil wir gar nicht wissen, wer da federführend war, sie haben sich auf eine ganz lustige Art und Weise gespielt. Der Dexter Gordon hat übrigens auf Blue Note mehrere Alben rausgebracht, die in dieselbe Richtung gehen, wo irgendwo im weitesten Sinne Industriearchitektur oder, wenn du willst, Straßenszenen eine Rolle gespielt haben. Da gibt es eins, wo an eine Wand gelehnt, Radeln sind und ich glaube, er sitzt auf einem
von diesen Rädern drauf. Getting Around, das ist zufällig gerade daneben. Ja,
ja. Genau. Und es gibt mindestens noch ein, zwei andere, wo wirklich sozusagen so Industrie, Straßenindustrieartige Szenen thematisiert wurden. So wie eine andere Geschichte ist, dass sie teilweise so Patterns gemacht haben, meistens mit Schrift und das Ganze hat dann so ein bisschen gewirkt wie ein Teppich, wie ein arabischer. Gibt es auch ein paar
Das ist richtig, aber stimmt. Also das sind aber dann keine fotografischen Hintergründe mehr, sondern das sind wir dann tatsächlich im Grafikdesign, was ich wieder irgendwie mehr oder weniger als eigene Kategorie definieren würde. Mhm. Gehen wir kurz darauf ein, ja.
Gerne.
Ich habe zu den anderen noch ein bisschen was zu sagen, aber zu den Sachen. Ich habe mal aufgeschrieben, und linguineförmige Streifen. Kannst du damit was anfangen?
Mit förmig und Streifen ja, aber Linguine
ja.
In diesem
Zusammenhang? Naja, der Linguine ist dieses breitbandige. Ja.
Okay, ja.
Ja, also so breitbandige Streifen. Ich gebe da ein Beispiel, Haptones von Freddie
genau.
Hubbard.
Ja.
Und das ist mir aufgefallen, ist öfter vorkommen. Da gibt es ein Cover eines gewissen Don Wilkerson, Shouting.
Ich habe es gerade offen, jetzt lustigerweise. Ja.
Dann Horace Parlan, Speaking My Piece ist ähnlich und Larry Young, Contrast. Da ist alles, ist das sehr ähnlich, ist das dort eingesetzt worden.
Ja,
ne? Das war ganz, ganz witzig.
Ich bin voll bei dir, ja. Und wenn wir schon sozusagen quasi bei den Beispielen sind, auf der Seite 168 wäre ein Beispiel für das, was ich zuerst gesagt habe, diese teppichartigen Geschichten von Freddie Hubbard, Here to Say, von Charlie Rouse, Bossa Nova, Percanel und von Kenny Dorham die Trompeter-Toccata. Die sind so, dass man wirklich das Gefühl hat, da hat man ein Teppichgewebe vor sich. Und im Grunde sind das aber auch, siehst du, beim Bossa Nova, Bacchanal ist sogar wirklich ein bisschen ein Teppich im letzten 10% im oberen Bereich des Covers.
Jetzt ist es natürlich so, dass es erstens einmal für unsere Leser schwierig ist, weil die nicht mitblättern können, weil sie nicht zufällig gerade das Buch zu Hause haben. Aber ich sag's euch, selbst ich tue mir schwer, weil ich habe offensichtlich eine andere Ausgabe. Bei mir ist auf Seite 168 ganz was anderes.
Auch spannend.
Aber es macht nichts.
Sehr
ja.
lustig.
Ich weiß, wovon du redest.
Vielleicht dazu gesagt, was der Stefan so schön strukturiert hat. Ich hoffe, du verratest uns noch ein bisschen mehr von diesen Strukturen. Sehr interessant.
Absolut,
nämlich.
Ja.
Ich habe mir die Mühe gemacht, ich sag's jetzt nur mal dazu, und habe ein bisschen über die Jahre meine Favorites von den Blue Note Produktionen mir angeschaut. Also sozusagen quasi, welche Platten liebe ich denn heiß und welche von denen erfüllen gleichzeitig das Kriterium, dass sie wirklich hochwertige Musik haben, die auch meistens hoch bewertet wird, Penguin Guide etc. und auch optisch extrem viel hergeben. Und ich habe das so ein bisschen über die Jahre gemacht und eigentlich im Grunde ist das eine Geschichte, die anfängt Ende der 50er Jahre und dann bis 60, 65 geht, also ein relativ überschaubarer Zeitraum. Das Lustige ist, dass man da nicht sagen kann, dass die Blue Note Partie in dieser Zeit quasi die Schwerpunkte gewechselt hätte, sondern die Sachen, die der Stefan jetzt bereits beschrieben hat, die ziehen sich eigentlich durch die Jahre durch. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, ja, in den Jahren war der Schwerpunkt auf nur Gesichtern, im nächsten Jahr war dann der Schwerpunkt auf nur irgendwelchen Texten. Das ist wirklich bunt gemischt.
So ist es, du hast vollkommen recht, ja. Ja, vielleicht zu einer weiteren Subkategorie. Ich bin immer noch bei Fotos oder bei der Abbildung von Musikern am Cover. Wir haben ja gesagt, dass es eigentlich nur der Bandleader immer ist, der gezeigt wurde. Du hast schon eine Ausnahme genannt mit dem Miles Davis Volume 1 und 2, die Aufnahmen. Es gibt eine sehr große Ausnahme, die ich nennen möchte, und du kennst das natürlich auch, nämlich Ornette Coleman Trio at the Golden Circle Stockholm.
Mhm.
Ja, also Ornette Coleman, da ist das ganze Trio drauf. Es ist auch ein super tolles Foto, weil die drei stehen im Schnee, angezogen. Wir kommen jetzt gerade aus Manhattan, aus irgendeinem Club raus und stehen jetzt im Schnee irgendwo in Stockholm und warten auf ihr Engagement. Ist ein tolles Ding. Und dann gibt es auch noch eine Ausnahme einer Band, die ich persönlich nicht kenne, aber das sind immer alle drei abgebildet gewesen. Die nannte sich The Three Sounds.
Ja.
Sagt mir nichts.
Ja, mir sagt es auch nichts.
Ich glaube, es sind der Orgeltrio oder.
Ja, aber mich erinnert mich auch, dass das eben, dass die Three Sounds, das Trio eben immer zu dritt abgebildet war. Aber auch das fällt für mich jetzt eher unter diese lustige Spielerei, dass sie sich sehr wohl eben Gedanken gemacht haben bei gewissen Künstlern oder bei gewissen Genres, da irgendwie so ein Konzept durchzuziehen. Die Three Sounds sind halt immer zu dritt. Genau. Auf den Covers abgebildet.
Ja. Da gab es halt keinen, der jetzt da der unmittelbare Leader war. Deswegen hat man sich entschlossen, dann nehmen wir halt alle drei aufs Cover.
Ja.
Offensichtlich. Ja, ansonsten, was die Fotos betrifft, also die Fotos von Musikern, es gab noch so eine weitere Subkategorie, die mir aufgefallen ist, nämlich unscharfe Fotos. Ja. Man sieht das zum Beispiel auf Maiden Voyage vom Herbie Hancock. Das ist sehr unscharf. Oder Some Other Stuff vom Gretchen Moncur. Oder Night Dreamer. Das ist, glaube ich, ein shorter Album. Aber sehr oft ist es nicht vorgekommen.
Ja. Wissen Sie, ob das noch gekommen wäre? Dann verzeih, wenn ich es dir absteche. Es gibt auch das Genre der schönen Frauen auf den
das,
Covers.
Das wäre mein nächstes oder bitte, übernächstes ja. gewesen, ja. Mhm. Fotos von Frauengesichtern, insbesondere ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre, offensichtlich dem Zeitgeist geschuldet.
Ja.
Mhm. Okay, würde man so sagen.
Definitiv, ja.
Frauengesichter, die aus meiner Sicht überhaupt keinen Bezug zum Musiker hatten.
Den Eindruck habe ich auch, ja, genau.
Ja, oder auch zur Musik an sich. Mhm. Und da waren zum Teil auch Fotos dabei, die heute sicher als sexistisch bezeichnet werden würden.
Mhm.
Ein ganz typisches Cover ist Lou Donaldson, also mehrere Covers von Lou Donaldson. Ja. Mhm. Und der eine ist The Midnight Creeper. Das ist das Cover, wo diese schwarzhaarige Frau so liegt, ja, und in die Kamera schaut. Wirst wahrscheinlich nicht im Kopf haben. Ich kenne auch die Platte nicht. Ja.
Ich habe es jetzt gerade aufgeschlagen, ja. Ich sehe es jetzt gerade von
du
mir.
Du siehst das, beschreib es kurz vielleicht, ich habe es nämlich nicht von mir.
Gott, das ist ja, es ist, interessanterweise scheint es sogar offensichtlich eines der wenigen Clubcover gewesen zu sein. Sonst geht sich nämlich sozusagen das Querformat da nicht auf. Du siehst wirklich eine Frau sich am Boden regeln, hätte ich gesagt, im kleinen Schwarzen, im Vordergrund. Schwarze,
Black Suit oder so, ne?
Ist eine Kerze, eine brennende Kerze aufgebaut und auf ihrem Bobsch sitzt der schwarze Kauz. Das ist wirklich ein bisschen sexistisch. Aber man muss dazu sagen, Stefan, das ist die große Ausnahme. Alle anderen, wo Frauen drauf sind, sind eigentlich sehr neutral aufgenommen und das sind einfach schöne Frauengesichter.
Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt auch gestehen, dass in dieser Kategorie Frauen zwei meiner Lieblingscover fallen. Es ist so, wie es ist. Das eine ist Hank Mobley's A Caddy for Daddy. Mhm. Da ist dieses Auto, also der Cadillac, der vorne die Front, so ein bisschen verzerrt und dahinter ist eine Frau, die sitzt oder steht fast drauf und ist so gerade im Move. Ja. Finde ich, es ist ein absolut tolles Cover. Und das andere ist Sonny Clarks Cool Strutting.
Mhm. Das ist überhaupt sehr ikonoklastisch, die Geschichte, Stefan. Das ist nämlich nicht das Gesicht einer Frau, nein, nicht den Bobsch oder irgendwas, sondern
die Beine.
Beine, ja.
Im Rock, ist, ja. Und ich möchte vielleicht zu dem Cover kurz was sagen, warum mir das Cover immer schon so fasziniert hat, weil es erinnert mich an einen meiner Lieblingsfilme. Nämlich Vivement Dimanche von François Truffaut, auf Deutsch, auf Liebe und Tod. Ich glaube, es war sogar sein letzter Film in Schwarz-Weiß mit der fantastischen Fanny Ardant, die ja seine Lebenspartnerin war. Es geht da um einen Mord und einen Verdächtigen, der Jean-Louis Trintignant, der sich im Keller verstecken muss und dann aus dem Souterrain. Und sie hilft ihm als Sekretärin und verlässt ihn dann, weil sie irgendwas recherchiert und geht dann an diesen Fenstern im Souterrain vorbei und er sieht nur ihre Beine im engen Rock. Ja. Mhm. Und sie merkt es irgendwie, dass er da rausschaut und sie dreht sich um und geht dann gleich und nochmal vorbei, dass er mehr davon
ja,
hat.
Ja, genau. Tolle Szene, sehr dicht.
Tolle Szene, ja.
Ja.
Und diese Platte, also das Cover hat mich total daran erinnert. Und jetzt mit meinem Buch bin ich drauf gekommen, dass es das Cover nicht einmal, sondern sogar dreimal gibt.
Weißt du, also diese Szene meinst du? Oder?
Nein, dieses Cover, Cool Strutting, gibt es nicht nur auf Cool Strutting. Es gibt eine Platte, die heißt Cool Strutting Volume 2. Mhm. Kenne ich nicht, ist nur in Japan rausgekommen in den 80er Jahren. Mhm. Und dann gibt es noch ein drittes Album, bei dem das Cover verwendet wurde. Das heißt The Quintets, auch vom Sonny Clark, ist auch nur in Japan erschienen. Mhm. Also gibt es das dreimal sozusagen.
Ja. Übrigens nur ein Nebensatz noch zu deiner Erwähnung von A Caddy for Daddy. Da spielt nämlich nicht nur die Frau eine Rolle, sondern eben auch der von dir schon genannte Cadillac. Coole, fetzige Schlitten. Das ist auch so ein bisschen ein Genre, ja, das sich ja, auf einigen Covers findet.
So ist es. Es gibt fast Automotive. Ja.
Auf eine Art und Weise, die heute schon fast ein bisschen lustig bis lächerlich wirkt, weil es so, sie werden so wie Trophäen in den Vordergrund gerückt, wie das mit den damaligen amerikanischen Limousinen ja durchaus auch noch machbar war. Heute wirkt es dann fast schon ein bisschen lustig.
Ja, aber auf der anderen Seite bin ich auf das tollste Cover überhaupt gestoßen in diesem Zusammenhang, da wie du gesagt hast, Autos und Frauen. Und zwar ist es vom Jimmy Smith jedenfalls. Warte mal. Das ist absolut toll. Crazy Baby, The Incredible Jimmy Smith. Ich zeig's dir da in die Kamera.
Mhm. Na schau. Ja. Das kannte ich gar nicht, ja.
Ja, ich kenne die Platte nicht, ich kannte das Cover nicht. Ich finde, die Farbgestaltung ist ein Wahnsinn, ja. Da ist im Hintergrund so ein Sportwagen ein Cabriolet mit weißwarmen Reifen und davor ist eine färbige Frau, die so ein blau-weiß kariertes Kleid hat und den Umhang so schwingt. Und das ist von der Farbgestaltung her und vom Foto insgesamt einfach absolut super. Ich habe die Platte noch nie gesehen, ich werde mir sofort kaufen. Egal,
das
wie
ist,
die Musik ist.
Das ist auch einer der Punkte. Es gibt ein paar Platten, von denen ich recherchiert hätte, dass ich mir die niemals kaufen würde. Oder zumindest sage, okay, da gibt es mindestens fünf andere Platten von diesem Künstler, die wirklich toll sind, warum diese kaufen. Aber bei Blue Note kann es da passieren, dass du sie dann trotzdem haben möchtest, weil das Cover so schön ist. Das trifft übrigens bei mir zu auf bei mir ist es in meiner Ausgabe, es ist gleich die erste Platte, die dargestellt wird, vom Donald Byrd, Brass with Voices, I'm Trying to Get Home. Das ist so ein wunderschönes Gesamtkunstwerk.
Hast du zeig's mal.
Ja, das ist dieses Ding hier.
Ah, ja. Genau.
Also für die, die das nicht sehen können, meine Lieben da draußen, es ist so in schwarz und braun gehalten und in die braun-gelb-Tönen. Also es ist allein schon von der Farbgebung her wunderschön. Ansonsten spielt es ein bisschen mit eben wieder mit diesen Quadern. Und dann gibt es ein Foto vom Donald Byrd und im Hintergrund sind es irgendwelche kirchenartigen Fenster mit unterschiedlichen Glasfarben. Wirkt einfach schon mal so irrsinnig schön, weil die Farbzusammenstellung so beeindruckend ist. Die Platten ist meines Erachtens so von der Musik her wirklich nicht notwendig zu haben. Aber wenn ich die Platten sehen würde, müsste ich sie einfach schon wegen dieses Covers kaufen.
Ja, Donald Byrd ist jetzt nicht, glaube ich, unbedingt unser Liebling.
Ja.
Er hat viele eher so mittelmäßige Platten gemacht, das stimmt, ja. Jo, ich glaube, darf ich eine weitere Kategorie anschneiden?
Bitte gerne, ja.
Wir kommen jetzt zu den Alben, die überhaupt keine Fotos mehr haben am Cover. Nämlich die nur mit Farbe und mit Schrift arbeiten. Ich sage dir gleich ein Beispiel, dann weißt du, wovon ich rede. Anthony Williams, Spring.
Mhm.
Eines meiner absoluten Lieblingscover, by the way. Larry Young, Unity.
Mhm. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingscover.
Ja, meiner auch. Ja. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja, also es wird hier einfach nur mit Illus das Design zulasten des Fotos dann in den Vordergrund gerückt.
Und gerade bei Spring, wo er wirklich im Grunde genommen sich nur mehr um eine größere rote, glaube ich, und eine kleine weiße Fläche handelt,
ja.
Die aber so idiosynkratisch eingesetzt werden, also sozusagen quasi so einzigartig, die Mischung der Elemente, die auf diesem sehr puristisch gehaltenen Cover drauf sind, ergibt ein Bild, das wirklich höchste abstrakte Kunst ist sozusagen. Und da, ich glaube, es ist auch ein Reed Miles Cover. Und da sieht man auch, glaube ich, wo der Reed Miles hin wollte. Er wollte wirklich eine möglichst klare Aussage. Wie reduziere ich eine Botschaft auf ihrem Maximum, indem ich sie sozusagen so weit minimiere, dass die Botschaft maximal rauskommt? Und das Ganze muss aber immer den höchsten ästhetischen Kriterien gehorchen. Das klingt so, als würde es sich nicht ausgehen. Der Reed Miles und seine Covers sind ein Beispiel, dass sich das eben hervorragend ausgehen kann.
Es ist tatsächlich so, ich glaube, ich habe das einmal in einer Blue Note Dokumentation gehört, dass der Reed Miles eigentlich ein Klassik-Fan war und mit der Jazzmusik eher wenig anfangen konnte. Und man ihm die Musik eher beschrieben hat, ja, und er dann versucht hat, das Cover so abzustimmen, dass es aus seiner Sicht zu der Musik passt, was ja in vielen Fällen ganz gut gelungen ist. Ne?
Ganz richtig, und das ist vielleicht auch die stärkste Kongruenz, die sich feststellen lässt. Ich habe mir ja, wie gesagt, die Mühe gemacht und habe meine Platten, die für mich sehr wichtig sind, rausgesucht von den Blue Note Produktionen und dann geschaut, wenn ich jetzt da abziehe, was vom Design her nicht unbedingt rasend brüllend ist, dann bleibt immer noch ganz, ganz viel übrig. Und da würde ich schon zu erkennen glauben, dass je abstrakter die Musik ist, die auf der Platte drauf ist, desto abstrakter ist irgendwie auch die Botschaft, die optische Botschaft des Covers. Das funktioniert.
Da hast du nicht Unrecht. Mhm. Da hast du nicht, weil ich habe nämlich auch das Gegenteil als Beweis, was deine These unterstützt. Nämlich, es gibt eine eigene Kategorie, die heißt konservative Covers. Mhm. Und unter konservative Covers verstehe ich so stinknormale 0815 Covers. Und meistens sind es Covers von Stanley Turrentine und Co. Ja, und das ist konservative Musik. Ja.
Mhm. Mhm. Da sind dann auch sehr oft Frauen eben drauf oder irgendwelche Cadillacs und so.
Genau. Die Frauen sind eher so in den Soul-Jazz-Bereich drauf.
Ja, genau.
Und dann gibt es so diese lieben Fotos von lieben Musikern. Und das sind eher dann diese konservativen Cover und das passt tatsächlich zur Musik. Ja. Mhm.
Stefan, wie geht's dir denn mit dem Thema meine Lieblings Cover von Blue Note? Hast du da irgendwo dir
Gedanken gemacht? Ja, habe ich, aber ich würde es fast ans Ende setzen.
Okay, bitte gerne. Wenn du doch so viel Struktur hast, die du uns
nur ein wenig. Ja. Also ich hab Covers entdeckt, die aus meiner Sicht am wenigsten gelungen sind. Und das sind vor allem jene, die Zeichnungen und zum Teil Gemälde eingesetzt haben. Ja. Also das waren keine Designs mehr, sondern das waren so einfach irgendwelche, also M. T. Foxhole zum Beispiel, das ist so ein gemäldeartiges Cover, das mir überhaupt nicht gefällt. Es gibt verschiedene Covers von Johnny Griffin, die da mit irgendwelchen Zeichnungen arbeiten. Die sind aus meiner Sicht nicht gelungen.
Also das ist, ich weiß genau, was du meinst. Der Johnny Griffin ist ein Beispiel. Der Kenny Burrell, glaube ich, ist auch.
Genau.
Da gibt es auch einige Covers davon. Ich bin anderer Meinung als du. Ich weiß, ich glaube zu wissen, dass es dir nicht gefällt und warum es dir nicht gefällt. Aber ich wiederum finde die Reduktion der Strichführung dieser gezeichneten Covers so genial, dass sie für mich ähnlich gut funktionieren wie eben diese minimalistisch gestalteten, abstrakten, quaderartigen Kunstwerke wie Spring. Spring ist ja wirklich eine Reduktion. Und letztendlich sind diese gezeichneten Cover auch alle sehr, sehr reduktionistisch. Und wenn man sich darauf einlassen kann, verstehe, dann muss man sich darauf einlassen können, ich kann's, dann erschließt sich für mich schon der puristische Kunstaspekt. Also ich mag die trotzdem ganz gerne, aber ich verstehe, dass du andere Cover, dass du die irgendwie mit Sicherheit nicht das allererste schön finden würdest.
Genau, ja. Und ansonsten fällt mir zu den Covers nur mehr ein, aber das ist eigentlich nur mal am Rande zu erwähnen, dieser sich dramatisch ändernde Stil in den 70er Jahren, wo Reed Miles nicht mehr an Bord war und wo Blue Note schon verkauft war, da gibt es einige dramatisch fürchterliche Covers, zum Beispiel für Elvin Jones, ist auch kaum abgebildet in dem Buch, aber ich glaube, darüber können wir auch hinwegsehen.
Vielleicht sollte man noch eine letzte Kategorie einführen, bevor wir zu irgendwelchen Bewertungsgeschichten und My Favorite Cover kommen. Das ist das, wo bewusst mit der Schrift gearbeitet wurde, als wäre sie durch unterschiedliche Aggregatzustände aufgenommen. Also was ich meine ist, wenn man beispielsweise Schriften im Hintergrund hat und im Vordergrund hat man eine Wasserfläche, was weiß ich, man schaut sich zum Beispiel eine Schrift durch ein Wasserglasl an, dann kann es sein, durch die Brechung des Lichtes, dass das Ganze irgendwo so zerfließt. Mhm. Zerfließende Buchstaben sozusagen. Mhm. Und diese zerfließenden Buchstaben sind auch eine eigene Kategorie, die sich auf diversesten Blue Note Covers findet. Zum Beispiel Art Blakey Indestructible oder der Rump Roller vom Lee Morgan.
Genau, ja, das habe ich im Kopf, ja.
Und das hat schon auch was Eigenes. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade auf Indestructible vom Art Blakey und The Jazz Messengers ist das Ganze auch noch dann nur ein Element neben einer ansonsten so in rot-schwarz gehaltenen Fläche, wo dann der Art Blakey in so einer Gitterstruktur, mit einem Foto mit einer Gitterstruktur, also mit einer eigenen Drucktechnik, wo die Farben wirklich punktartig dargestellt werden und sich dann das Foto erst aufgrund der Zusammensetzung sind es zwei Farben, in dem Fall sind Rot und Schwarz, und die Punkte in ihrer unterschiedlichen Größe ergeben das Bild vom Art Blakey mit dem Chick. Übrigens, da ist wieder der Chick, mit dem Chick in der Go. Sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja, wenn wir schon bei so ikonischen Illustrationen sind, da hätte noch ein paar, die ich gerne nennen würde. Du sagst Stopp, wenn du eins nicht kennst. In and Out von Joe Henderson.
Ja, sehr schön, ja.
Sehr schön, oder?
Schwarz-Weiß-Geschichte, die eben sehr stark mit Buchstaben In and Out arbeitet.
Genau. Mhm. Dann It's Time von Jackie McLean.
Das ist überhaupt einer der spannendsten Cover, finde ich, weil da ziehen sich über 95% des Schwarz-Weiß-Covers ziehen sich nur Rufzeichen.
Genau. Ja. Tolles, wirklich ein tolles Cover.
Ja.
Dann der Turnaround von Hank Mobley.
Mhm. Wie schaut das aus?
Das ist dieser Pfeil, der da so rundherum geht.
Ja. Warte, lass mich nachschießen. Jackie McLean, Right Now, wäre da auch zu erwähnen, auch schwarz-weiß. Und da ist nur Right Now, Rufzeichen Jackie McLean, in dicken Buchstaben auf einer weißen Fläche. Finde ich gerade auch absolut.
Gehört auch dazu. Und da fällt mir dazu noch ein, das Something Else vom Cannonball Adderley. Das ist überhaupt nur ein schwarzes Cover mit verschiedenen färbigen Buchstaben, ja, die da so rechts in einem Block runtergezogen sind. Mhm. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ne? Wer das siehst, erkennst du sofort, was, ohne nachzudenken, was das ist.
Ja, das ist auch genau das, was so beeindruckend ist bei Blue Note Covers. Wer sich jemals mit Cover Art auseinandergesetzt hat und obendrein auch noch eben einen Bezug zu Blue Note und zu Jazz hat, der wird quasi sozusagen auf den ersten Blick von der Ferne oder oft nur, wenn er einen kleinen Ausschnitt des Covers sieht, sofort sagen können, ich kenne das Cover, und in den meisten Fällen, genau, wenn man sich ein bisschen auskennt, wird man sofort auch sagen können, welches Cover das ist und welcher Interpret das war. Also sie haben da wirklich, wir strapazieren den Begriff heute wieder mal sehr oft, aber es ist halt leider so, ikonische Kunst geschaffen. Also Kunstwerke, die wirklich eine ganz, ganz große Einzigartigkeit haben und einen extrem hohen Wiedererkennungswert.
Stimmt vollkommen, ja. Go fällt mir noch ein vom Dexter Gordon. Ja,
das genau, ist das sein Winkel. Ein großes G, ein großes O, das einem entgegenfetzt und damit eigentlich fast den anderen Gesamteindruck dieses sehr, sehr schönen Covers, das ganz, ganz einfach gehalten ist, aber fast geradezu erschlagt.
Genau. Ja, und du hast das eine Album, das auch da dazu passt, du hast das vorher schon einmal angesprochen, Trompeter Toccata vom Kenny Dorham. Das arbeitet ja auch nur mit Schrift. Ja, man sieht hier auf dem Cover, glaube ich, gar nichts anderes als die Schrift.
Mhm.
Und auch das kennt man sofort, wenn man es in der Hand hat.
Ja.
Braucht man gar nicht lesen.
Ja, ja.
Ja, also das wäre so in etwa überblicksmäßig. Jetzt würde ich sagen, sagen wir noch unsere Lieblingscover auf und vielleicht machen wir aus den Lieblingscovern eine Playlist.
Mhm.
Schauen wir mal.
Das drängt sich auf. Ja, ja.
Vielleicht vorher noch, hast du irgendeinen, jetzt, wenn du das jetzt nochmal retrospektiv betrachtest, irgendeinen Musiker im Kopf, wo du denkst, im insgesamt hat der eigentlich die coolsten Covers bekommen?
Ja.
Sag.
Ich würde sagen, der Jackie McLean.
Okay, also der wäre bei mir vielleicht sogar auf Platz 3, ja, auch. Mhm. Mir sind zwei andere eingefallen. Das eine ist der Wayne Shorter.
Ja, stimmt, ja.
Der ist der auch hat sehr coole spannend. Covers bekommen. Mhm. Und jemand, den ich wenig kenne, aber den ich vorher schon mal erwähnt habe mit diesem Auto, Jimmy Smith. Der hat für mich irgendwie die komplett outstanding Covers gehabt im Vergleich zu den, also das ist wieder eigener Stil gewesen. Es war immer der Jimmy Smith drauf. Du kannst vielleicht erinnern, das Cover, wo er am Zug hängt.
Ja, selbstverständlich, ja. Ja. Das ist ähnlich wie gerade erwähnt der Dexter Gordon, den du immer wieder ein bisschen im weitesten Sinne in Industriearchitektur siehst. Hast du den Jimmy Smith, wenn du so willst, irgendwo in Outdoor und manchmal auch Indoor, aber Alltagssituationen mit.
Genau.
Ja, das ist, du hast vollkommen recht, ja. Da wurde auch gespielt, ganz eindeutig auf den Künstler zugeschnitten, eine gewisse Stilistik, wo eine eigene Serie dann sozusagen entstanden ist, was ich irrsinnig sympathisch finde.
Und er wurde ja nicht als Jimmy Smith vermarktet, sondern als The Incredible Jimmy Smith.
Richtig, ja.
Genau.
Sag, kommt bei deinem Ranking oder wenn du so willst, bei deinen Lieblingscovers, gibt es da so etwas wie das One and Only, das liebste Cover oder wenn du so willst, das Insel-Cover?
Also ich glaube, das ist schon das, über das ich am meisten geredet habe, nämlich Cool Strutting.
Lustig, okay, dann sage ich jetzt meines auch dazu. Oder magst du tippen? Welches glaubst du von den Covers?
Ich glaube, es ist ein Jackie McLean Cover.
Du hast vollkommen recht, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch gewesen.
Ist es nicht.
Okay. Aber ist es deswegen nicht, weil es einfach ein Cover gibt, das in Summe gesehen alles erfüllt, was für mich Musik erfüllen muss, was für mich Jazz erfüllen muss und was für mich meine Wünsche und Erwartungshaltungen an Blue Note erfüllen muss.
Und jetzt wird spannend.
Da passt alles zusammen. Es ist nämlich auch eine Platte, die musikalisch zu den 10 besten Platten vielleicht gehört, die jemals gemacht wurden. Und zwar ist es von Creation Moncure, dem dritten Evolution.
Evolution, ja, das haben wir noch nicht erwähnt heute.
Ja.
Das ist ein violettes Cover. Creation Moncure, glaube ich, haben wir uns da auf dem Mechanic, dass wir ihn aussprechen, ist auf der Platte abgebildet. Und es gibt noch so ein Design dazu, ne?
Ja, eigentlich auch wieder nur Punkte, schwarze Punkte, und,
genau,
und rosa, also
ein,
oder
wie ein monochromes Cover, ja, mhm. Schwarz und dieses, wie so Magenta würde ich es fast bezeichnen.
Magenta,
ne?
ja, könnte man sagen. Ja. Und dann natürlich die typische Schrift, das muss ein Reed Miles sein, das wage ich mich als Blinder zu behaupten. Auch durch die Anordnung einer, der Schrift.
Ich habe es da stehen. Und das Foto ist von Francis Wolff.
Ja. Ja. Und es sei auch dazu gesagt, dass allein die Logo-Gestaltung von Blue Note, das Blue Note-Logo, das sich eigentlich dann auch durchzieht auf allen Covern, das hat auch was wunderschön Einzigartiges, ganz konsequent. Im Grunde handelt es immer Blue Note und es ist, glaube ich, die Seriennummer drauf. Und auch das ergibt schon so einen ästhetischen Wert, den man sich nicht, kann man gar nicht glauben. Nichts anderes als im Wesentlichen sozusagen einfach der Name und dann die Seriennummer. Und das ergibt schon ein kleines Kunstwerk per se.
Es ist vielleicht auch zum Foto. Creation Moncure ist ja ein Posaunist gewesen und auf dem Foto sieht man eigentlich sein Gesicht nur im Hintergrund. Das Erste, was man erblickt, ist das schwarze Loch der Posaune, das man reinschaut.
Ja.
Mhm. Ja. Dabei ist das Foto gar nicht groß abgebildet auf der Platte.
Genau, es nimmt nicht einmal ein Zehntel des gesamten Covers ein. Ja.
Ja. Ja. Nein, ist ein absolut tolles Cover, ja.
Ist
auch unter meinen Top-Covers, ja.
Mhm. Und wenn man es auf der Zunge zergehen lässt, ich meine, die Information ist eigentlich in Summe gesehen auf 10-15% des Covers, nämlich eben das Foto, der Titel, die Mitspieler und der Hauptact, eben der Creation Moncure, der dritte. Und der Rest sind nur diese schwarzen und Magenta-Punkte in unterschiedlichen Größen. Das Ganze ergibt aber so ein dynamisches, faszinierendes Spiel. Ja, das ist für mich
mein absoluter Favorite ist. Kann ich gut damit leben.
Mhm.
Vielleicht, weil du mich gefragt hast, also ein paar Covers könnte ich noch nennen, die zu meinen Highlights gehören, die ich noch nicht erwähnt habe vielleicht. Ja.
Mhm.
Da wäre mal Hank Mobley, No Room for Squares.
Ja, das ist was Schönes, ja.
Das ist er ist auch mit Zigarette drauf.
Mhm.
Dann vom Larry Young, nicht Unity, sondern was mir noch besser gefällt, ist Into Something.
Ja, schön. Ja,
du
Platte,
weißt, was das ist. Ja.
Sehr avantgardistisches Foto, das siehst du. Das ist
super.
In grau-beige, also gar kein braun hätte ich fast gesagt, ist irgendwas so das Cover und weiß. Und das Foto ist irgendwo, hast du es vor dir? Das ist eine Wand, wo man irgendwelche Bögen sieht oder so irgendwas.
Warte mal. Ich hab's gleich.
Irgendwie sehr abstrakte Struktur, die dadurch entsteht. Wo mit dem Foto sozusagen quasi bereits wieder.
Es ist, es schaut aus wie ein Bürohaus oder ein Wohnhaus. Und das ist, es geht so in die Runde. Also es ist so ein rundes Haus, ja. Oder es ist mit einer starken Verzerrung aufgenommen worden. Das kann natürlich auch sein, dass es mit einem Fischaugobjektiv aufgenommen ist, das dann der Rand so verzerrt.
Mhm.
Und er schaut irgendwo in die Ferne und hat da so eine schwarze Pelzkappe auf.
Genau.
Ja. Und das Ganze ist so in Braun, ja. Also geiles Cover, wirklich.
Bevor du fortfährst, Stefan, lass mich vielleicht noch einschieben, eine Ergänzung zur Frage, wer wurde mit den schönsten Covers bedacht? Eigentlich gibt es da auch einen fast Sonderfall, der für sich selber rangiert, weil er nicht nur erstens durchgehend wunderschöne Cover gekriegt hat, sondern weil er eigentlich auf Blue Note seine wichtigsten Produktionen gemacht hat. Und es handelt sich in dem Fall um Joe Henderson. Ist eigentlich jedes einzelne Cover seiner frühen Periode, er hat in seiner frühen Periode vielleicht wirklich die wichtigsten Produktionen gemacht und alles auf Blue Note. Und jedes einzelne Cover ist ein Kunstwerk für sich, angefangen vom ersten fällt mir auf die Schnelle ein. Fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, ist auch wurscht. Da ist er drauf, das ist ein Foto, oh ja, ich habe es eh, Joe Henderson, Page One.
Ah ja, Page One, ja, wo da lehnt er so an der Hausmauer. Ne?
An der Hausmauer, genau. Gleich im selben Jahr kommt
das Instrument im Koffer.
Genau. Ja. Gleich das nächste ist so ein klassisches Blue Note wieder, Our Thing, aus dem selben Jahr, 1963 übrigens, da siehst du rechts ein monochromes Foto und links die Schriften, also die Informationen zum Cover in rosa Our Thing, wunderschön auch. Das In and Out aus 65 hast du ja schon erwähnt. Dann gibt es aus dem 64er Jahr Inner Urge, auch ein sehr, sehr schönes Blue Note Cover.
Ja, habe ich dann, von mir, ja.
Mode for Joe 66. Das ist so in drei in Dritteln siehst du Fotos von ihm, wie er raucht und schaut. Wunderschön eigentlich auch. Und was ich so nett finde, es gibt zwar dann auch in den 80er Jahren und um die 2000er herum spannende Aufnahmen, aber wir haben ja bei der Sendung über Joe Henderson, glaube ich, uns auch darauf geeinigt, oder eben nicht einigen können, ob man das wirklich braucht. Wo wir uns aber wiederum einig waren, ist, dass es aus dem Jahr 1985 eine geniale Aufnahme von Joe Henderson eben gab. The Art of the Tenor, glaube ich, heißt sie. Eins und zwei sind, glaube ich, Live-Aufnahmen gewesen. Und die sind natürlich auch wieder auf Blue Note herausgekommen.
Ein Willi Schwenkert, ja.
Aus der späteren Zeit. Und
ich wusste nicht, dass es Blue Note-Alben
sind. Ja, sind Blue Note-Alben. Ja. Und die bleiben irgendwie auch dem Stil treu, finde ich. Da siehst du wieder Großaufnahmen von seinem Gesicht, monochrom gehalten, wunderschön. Und damit ist die letztere, nämlich von die Volume 2 ist 2019 sogar in der, wie heißt diese Serie da Tom jetzt? Poet. Die Tom Poet Serie rausgekommen.
Oder
ja, genau. Und damit ist eigentlich.
Und schon wieder vergriffen.
Und schon wieder vergriffen, wahrscheinlich, genau, ja. Leider Gottes. Aber damit ist eigentlich Joe Henderson auf Blue Note, auf wunderschönen Alben, quasi für die, die eine Kurzfassung seines Werkes brauchen und die wichtigsten Werke haben wollen, schon wieder erledigt.
Genau. Mhm. Ich sage für mich abschließend noch zwei Musiker und zwei Alben. Das eine ist Bobby Hutcherson, den haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht gehabt heute. Da fällt mir ein Dialog, so ein sehr schönes Album und ein tolles Cover. Und Sam Rivers, und zwar das Album Dimensions and Extensions.
Ja, das ist auch ein ganz, ganz tolles.
Das ist ein schönes Album, ne? Mit sehr viel, mit einer Illustration.
Fällt für mich so von der Stilistik her in die gleiche Kategorie wie das Evolution vom Gresham Moncur. Da wird auch so mit Struktur gearbeitet, mit einfacher Struktur, und das Ganze ergibt einfach ein sehr ästhetisches Bild. Genau. Ich möchte noch ergänzen zu deiner Liste, Stefan, vom Andrew Hill Black Fire, auch so ein Spiel mit einfacher Grafik, wo im Wesentlichen also Feuer dargestellt wird in Schwarz und Weiß. 1963.
Schwarz und Weiß, ja, genau. Ja.
Sehr, sehr
schönes Album, ja.
Ja. Schönes Album, schönes Cover, genau. Da fällt auch beides zusammen. Tolle Musik auf einem grafisch toll gestalteten Cover. Ja, ich persönlich liebe auch sehr die Unit Structures vom Cecil Taylor aus 1966, auch ein Reed Miles Grafikentwurf. Das ist auch ein bisschen so an Andy Warhol gemahnt. Vielleicht ist es sogar
Andy Warhol-Style. Ja, ja, absolut, weil es sind verschieden eingefärbte Bildwiederholungen. Es passt genau in die Zeit, in der auch Andy Warhol populär war. Da hat man das bei Unit Structures dann übernommen. Genau.
Vielleicht von Wayne Shorter, Schizophrenia, in grün und blau gehalten die Farben, und im Wesentlichen der Wayne Shorter zweimal abgebildet, eben schizophren, und deswegen vielleicht auch nett, weil das ist mal kein Reed Miles Entwurf, sondern das Foto und, glaube ich, auch die Gestaltung sind vom John Zäumer, und das Ganze ist 1967 rausgekommen.
Okay.
Vielleicht ein letztes noch, weil es steht auch ein bisschen für etwas, und der Name des Albums sagt auch schon, wofür es steht, nämlich Patterns von Bobby Hutcherson. Das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie die Evolution, aber trotzdem ein eigener Stil, wo so ein bisschen mit, weiß ich nicht, mit fellartigen Strukturen gearbeitet wurde. Da gibt's auch ein paar Blue Note Covers von Jackie McLean, Bluesnik, glaube ich, geht auch in diese Richtung. Und eben Patterns als archetypisches Beispiel aus dem Jahr 1995, also es ist dann bereits ein Spätwerk. Foto ist vom Francis Wolff und das Design ist von Patrick Roques. Ja, würde ich ihn aussprechen.
Okay. Ja, und bevor wir jetzt noch 100 Covers erwähnen, glaube ich, machen wir hier Schluss. Wir haben das Buch genannt, über das wir heute, glaube ich, die meisten Informationen uns rausgeholt haben. Es gibt es noch am Markt, also wer immer an Covers interessiert ist, sollte sich das kaufen. Das ist wirklich ein sehr schönes Buch, also im Hardcover und der Druck ist hervorragend. Es gibt auch, oder ich gab es zumindest, ich weiß nicht, ob es gerade im Markt verfügbar ist, im Taschenverlag ein Buch, das heißt Jazz Covers, auch sehr zu empfehlen. Das ist natürlich dann nicht nur Blue Note, sondern da sind auch andere Plattenlabels abgebildet. Jo, magst du unsere Schlussworte?
Nein, ich möchte die, lasse ich vielleicht dir, ich möchte noch was anderes sagen, nur dass dann nicht quasi die ja doch mehr werdenden Hörerreaktionen, vielen Dank übrigens dafür, dass unter denen sich dann nicht die Beschwerde mischt. Ihr habt gar nichts gesagt von den 2000er Jahren und davon, dass zum Beispiel Norah Jones berühmt wurde auf Blue Note und auch, dass Cassandra Wilson einer der wichtigen Künstlerinnen war. Ja, ist hiermit getan. Wir wissen es und ich finde auch die Covergestaltung sehr interessant von beiden Damen. Und ich persönlich würde schließen wollen, lieber Stefan, mit einem Hinweis. Ich glaube, es gibt sogar noch zumindestens im Secondhand-Handel müsste man es kriegen. Eine der letzten ganz, ganz großen grafisch gestalteten Werke von Blue Note aus dem Jahr 2018 von einem leider schon verstorbenen Künstler, der uns sehr am Herzen liegt und den wir eh schon tausende Male in den letzten Sendungen erwähnt haben, nämlich Wayne Shorter. Sein letztes großes Werk Emanon ist auch eine Blue Note Geschichte gewesen und ist wirklich ein künstlerisches Gesamtkunstwerk. Das ist ja sogar ein eigenes ein eigener Band, könnte man sagen, der aus mehreren Platten oder CDs, je nachdem, was man sich kauft, oder sogar Platten und CDs, gibt es da, glaube ich, auch eine Ausgabe, einem eigenen Comic-Album und eben einem einer Verpackung, die höchste künstlerische Ansprüche erfüllt, bietet. Ja, wer das haben möchte,
sei soweit ich weiß, auf Platte nicht verfügbar oder unerschwinglich, leider. Auf CD gibt es das Werk schon. Ja, das dazu. Übrigens, fast hätte ich es vergessen, ich würde noch gern auf ein Feedback antworten von einem Stefan, der uns zur Folge 61 Coltrane 65 geschrieben hat, also Coltrane 1965, zweiter Teil war das, der unsere Aufmerksamkeit lenken möchte auf zwei Alben, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, nämlich einerseits Elvin Jones, Revival Live at Pookie's Pub 1967 und zum anderen Hot House, The Complete Jazz at Massey Hall Recordings. Vielen Dank, Stefan. Ich habe in beide Alben noch nicht reingehört, werde es aber demnächst nachholen.
Ich schließe mich dem gerne an. Danke auch von mir, lieber Stefan, nämlich in diesem Falle Stefan der Hörer, für dein Feedback. Ich freue mich immer, wann qualifizierte Sachen von euch kommen, die auch uns weiterbringen. Wir lernen mit euch gemeinsam weiter. Und vielleicht, Stefan, da in dem Fall Sprechende, sage ich jetzt doch noch schnell, wo uns alle da draußen hören können, nämlich auf letscast.fm. Dort könnt ihr auch E-Mails hinterlassen. Weiters auf meinen musikpodcast.de. Natürlich sei erwähnt, wir sind überall gratis abzurufen. Spotify ist natürlich auch eine Möglichkeit, uns zu hören. Dort gibt es auch die Playlist, die der Stefan immer so akribisch und großartig zusammenstellt. Und natürlich Apple Podcast hat uns auch auf ihrer Liste.
Genau, und für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, sage ich jetzt, was es das nächste Mal gibt. Das nächste Mal reden wir nämlich wieder über Musik und einen Musiker, der nie auf Blue Note veröffentlicht hat. Nämlich Roland Kirk.
Gut, da wird es viel zu sagen geben. Ich muss jetzt gleich mal mir den Schnabel zuhalten, weil da fällt mir sofort so manches ein. Ich vielleicht als kleinen Teaser, wenn es interessiert, schaut mal, was ihr von dem momentan gerade abgreifen könnt am Markt. Es ist nämlich eigentlich erschreckend wenig. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam mit dieser Sendung auch ein bisschen die Musikindustrie wachzurütteln, leideln. Roland Kirk wäre schon, bitte wieder aufzulegen. Und das bitte auf Vinyl in 180 Gramm oder mehr.
So ist es. Roland Kirk wäre sicher mehr Chancen, wenn er auf Blue Note veröffentlicht hätte, weil die tun wenigstens was und die machen Reissues. Ja. Atlantic, ja. Da hat Roland Kirk vor allem veröffentlicht, tut da offensichtlich gar nichts dazu.
Ja, mehr dazu nächstes Mal. Bis dahin, Baba Stefan, Baba ja da draußen.
Ja, tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.